Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Heute Icke im Studio und der Herr Finger zu Hause. Herr Finger, trägst du eine Hose?
Ja, sogar 3, zur Sicherheit.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Ja, 9.07 Uhr ist es jetzt. Sie hören 2 auf 1, so viel sei schon mal verraten. Und unser Thema wird Macht sein heute. Ich fühle mich ein bisschen einsam hier im Studio, Herr Finger, aber so ist es halt, wa?
Warum soll es dir nicht auch mal so gehen?
Du hast vollkommen recht. Oder? Letzte Woche warst du ja...
Mir ging es so, genau, unseren Kolleginnen und Kollegen in den Doppelmoderationsstrecken in der Woche geht es ja genauso. Ja, es ist einfach, es ist Teil der medizinischen Wirklichkeit und Notwendigkeit. Das sehen übrigens ein paar Leute anders, die per Briefwurfsendung mir ein DIN A5 Blatt,
ja.
Covid Masterplan, The Great Reset eingeschmissen haben. Ich sage jetzt nicht, welche Internetseiten sie propagieren, auf denen man sich weiter informieren kann,
ja.
Oder auch so Telegram-Gruppen. Aber ich kann dir sagen, diese Menschen sind von, ich möchte sie jetzt nicht Spinner nennen, das haben genug andere schon getan in meiner Familie, als wir dieses Flugblatt gelesen haben. Aber ich möchte sagen, diese Menschen sind doch schon von einer beispiellosen Naivität. Ich werde dir mein Highlight aus dem Pamphlet werde ich dir erzählen. Und zwar ist es grundsätzlich so, diese Leute haben also, unser Thema heute ist ja Macht, und sie haben offensichtlich keine Macht, hätten aber gern welche, weil sie nun glauben, dass die... die kommen so aus der Reichsbürgerecke. Also die Bundesrepublik Deutschland sollte es gar nicht geben.
Wir wollen staatenlos
sein. Dann geht es uns besser, ganz genau. Und wir werden alle fremd beherrscht. Übrigens, sie glauben, dass die Weltregierung quasi ausgeht vom World Economic Forum.
Ah, ja,
also das sind wirklich...
Davos, genau.
Also offensichtlich Leute mit viel Meinung und wenig Ahnung. Und wenn man also der Weltregierung World Economic Forum Recht gibt, dann wird alles ganz schlimm. Das ist die Version 1, für die man sich entscheiden kann. Die Version 2, da muss dann die Regierung, also unsere Regierung, abdanken. Ja, und dann sind wir ja nicht mehr in EU und nicht mehr in NATO und so, dann wird alles gut, weil es geht auch um Weltfrieden. Diesen Menschen geht es um Weltfrieden. Und deswegen ist es Punkt 3. In Version 2, für die man sich entscheiden kann, ist Punkt 3, Herstellung des Weltfriedens mittels Friedensverträge.
Aha.
Ist das genial? Das ist doch genial. Dass da noch keiner drauf gekommen ist.
Das ist eine super Idee, so ein Friedensvertrag. Ja. Wirklich, dass das noch keiner... Warte mal.
Ja, abgesehen davon, Friedensverträge, aber jetzt wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Ich würde gerne, also wenn ich nicht wüsste, dass da nichts bei rauskommt, würde ich mich gerne mal mit diesen Leuten unterhalten und mal fragen, wie sie das denn machen würden.
Du, ich würde gerne,
dass da auf die Idee noch keiner gekommen ist.
Ich würde gerne meine Marketing-Expertise ins Feld führen und sagen, man könnte mit denen auch mal drüber reden, wie man denn einen Flyer gestaltet, sodass Leute ihn lesen und am Ende auch noch verstehen, weil ich bin jetzt maximal verwirrt.
Ach so.
Also ich habe jetzt verstanden, man sollte das machen, was eh schon passiert. Also Friedensverträge aushandeln zum Beispiel.
Nee, das macht ja keiner.
Ach so, hör mal, mein Fehler.
Das ist natürlich, also pass auf, niemand natürlich in Deutschland ist, schon gar keiner von den Leuten, die jemals regiert haben, sind an Frieden interessiert.
Nee.
Also das zeigt ja die Geschichte und wahrscheinlich für diese Menschen. Und es ist so einfach, man muss einfach nur Friedensverträge abschließen. Und jetzt wäre natürlich die Frage, ob man anders aber keinen Friedensvertrag mit dir abschließen möchte.
Ja.
Was dann? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das in der wahrscheinlich muss man sich dann dazu zwingen oder so, keine Ahnung. Oder man wirft denen einfach ein Flugblatt ein, weil die dann ja alle verstehen, dass das eine super Idee ist mit diesem Weltfrieden.
Ich habe einen guten Tipp für dich. Nimm mal so ein bisschen Klebeband, kleb den Briefkasten zu. Offenbar sind bei euch da gerade ein paar Irre unterwegs.
Ach du, hier sind ja immer Irre unterwegs. Da werde ich doch nicht gleich meinen Briefkasten zukleben. Dann kriege ich ja nicht mehr so ein schönes Material, über das ich mich amüsieren kann.
Über welche Themen wir uns im Laufe der Sendung amüsieren, wenn wir über Macht sprechen, das erfahren Sie übrigens gleich.
Radio 1, nur für Erwachsene. Radio 1, 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Macht.
Möge die Macht mit dir sein. Nicht
Danke.
Nur dieser Satz ist zentral im Star Wars Universum, sondern auch sein Urheber. Deshalb sprechen wir heute über die Obi-Wan Kenobi-Serie, die in diesem Jahr noch erscheinen soll.
Oh Mann, keine Macht den Drogen, will uns eine Kampagne der Bundesregierung seit den 90er Jahren erklären. Nur so richtig ernst genommen werden diese Werbespots von Jugendlichen eher nicht. Woran das liegt, das versuchen wir in dieser Sendung herauszufinden.
Ich habe einfach gedacht, das liegt daran, dass sie viel zu bedröhnt sind, um das zu verstehen. Wir sprechen auch mit Thomas Ramge über sein Buch Machtmaschinen, warum Datenmonopole unsere Zukunft gefährden und wie wir sie brechen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1. Radio 1, nur für Erwachsene.
9.18 Uhr ist es. So viel Zeit muss sein. Ja? 9.18 Uhr ist es. Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Macht. Und jetzt, wer die Daten hat.
Wer Daten hat, hat Macht. Das gilt heute mehr denn je. Vor allem in einer Zeit, in der immer mehr Datenmonopole aufgebaut werden. Mit dem Problem haben sich Thomas Ramge und Viktor Meyer-Schönberger in dem Buch Machtmaschinen, warum Datenmonopole unsere Zukunft gefährden und wie wir sie brechen, beschäftigt. Und darüber wollen wir jetzt mit Thomas Ramge sprechen. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo Thomas, guten Morgen.
Hallo Sven, hallo Daniel.
Thomas, was sind denn bitte Machtmaschinen?
Das sind Plattformen, digitale Systeme, denen es gelingt, Daten zu sammeln und mit diesem Datensammeln Informationsasymmetrien, so nennen es die Wissenschaftler, herzustellen. Also dafür zu sorgen, dass sie plötzlich ganz viel über uns wissen oder auch über bestimmte Phänomene und wir aber relativ wenig darüber, wie die eigentlich gerade genau funktionieren und wie sie ausrichten. Und der Machtaspekt dabei ist, ganz im Sinne Max Webers, ne, also Macht ist ja irgendwie laut Max Weber die Möglichkeit in einer sozialen Beziehung irgendetwas, jemanden zu etwas zu bringen oder zu zwingen, wozu er eigentlich keine Lust hat, gegen seinen Willen, in Klammern und bezogen auf Machtmaschinen ist dieses Mittel, mit dem diese Machtasymmetrie entsteht, eben Information.
Okay, jetzt haben wir alle schon mal von den großen Datenkraken gehört und Sven und ich berichten darüber ja auch regelmäßig auf Radio 1. Also es gibt so eine ungefähre Vorstellung, wie diese Datensammlungen geschaffen werden. Aber wie nutzen denn jetzt die Machtmaschinen ihre Informationsmacht?
Je nachdem, um welche Machtmaschinen es sich handelt, das kann auf der einen Seite natürlich sein, indem sie zum Beispiel politische Informationen lenken, egal ob sie das jetzt wissentlich in eine bestimmte politische Richtung machen oder ausschließlich zu ihrem Profitstreben, um ihr Profitstreben irgendwie weiter zu bekommen, oder indem sie vielleicht auch psychologische Daten sammeln über uns, um dann uns zu bestimmten Handlungen zu bringen, die zu schubsen, die wir in der Form vielleicht gar nicht wollen oder bei denen wir uns nicht bewusst machen, dass wir sie wollen. Und das kann auf der einen Seite können das was kaufen sein, das kann etwas politische Entscheidungen sein, aber es kann auch so etwas sein wie, es gibt ja so zunehmend Psycho-Apps, die irgendwie genau herausfinden, so im Dialog, wie es dir geht und was du machst. Und was da an Daten plötzlich über Individuen gesammelt wird, ist natürlich in der Tat schwierig und bedenklich.
Jetzt hast du gerade gesagt, vielleicht machen sie das gar nicht bewusst. Und da frage ich mich, macht das nicht einen großen Unterschied, ob man jetzt bewusst sagt, ich manipuliere die Massen oder ich manipuliere Einzelne, oder ob man das tut, weil man einfach irgendeinen Algorithmus dahingestellt hat, mit dem man jetzt, sagen wir mal, viel Bewegung auf der eigenen Seite oder eigenen Plattform erzeugen möchte?
Also zumindest werden sie sich dem ja bewusst, was sie damit anrichten. Ne? Also wenn wir jetzt über Algorithmen reden, die irgendwie Radikalisierung von Meinung fördern, weil das eigentlich einfach nur den Zweck hat, damit Menschen länger auf Plattformen bringen. Und wenn man ihnen immer radikalere Videos zuspielt, dann bleiben sie halt länger auf der Plattform und dann bekommen sie mehr Werbeeinnahmen. Dann mag das nicht der eigentliche Sinn gewesen sein, dieses Angebots oder dieses Algorithmus. Aber wenn dieser Effekt offenkundig wird, dann hat natürlich das Unternehmen, diese Machtmaschine, eine erhebliche Verantwortung dafür.
Mhm. Wie brechen wir denn digitale Informationsmonopole, weil am Ende sind ja wir User es selber, die die Daten freimütig zur Verfügung stellen, frei nach dem Motto, ich habe ja nichts zu verbergen.
Ja, also da sind Viktor Meyer-Schönberg ein bisschen skeptisch, dass man das dann irgendwie dem einzelnen User überlassen sollte, diese Entscheidung zu treffen, weil das hat in der Summe nun mal nicht so gut funktioniert in den letzten 15 Jahren, sondern dass im Kern Regulierung dafür sorgen muss, dass mehr Wettbewerb unter den Plattformen besteht, und das kann dadurch geschehen, indem man Zugang zu anonymisierten Daten auch Unternehmen gewährt, die auf diesem Markt keine Chance mehr haben, weil sie gar nicht eintreten können, weil sie nicht die Daten haben, um überhaupt ein anständiges Angebot zu schaffen. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber im Kern geht es darum, zu sagen, diese Plattformen, die sind so mächtig geworden, dass im Kern keine anderen Unternehmen überhaupt mehr Chancen haben, Alternativen aufzubauen. Und anstatt, was ja zurzeit in Amerika stark diskutiert wird, diese Unternehmen dann irgendwie aufzubrechen, to break them up, ist der große Schlafo, also sie zu entflechten, wäre der klügere Weg zu sagen, ne, wenn also kein Unternehmen mehr mit Amazon mithalten kann, weil deren Empfehlungsalgorithmen so gut sind, dann müssen wir Wettbewerbern den Zugang zu den Daten schaffen, die ihnen ermöglichen, ebenfalls gute Empfehlungsalgorithmen zu schaffen. aber natürlich nicht die personenbezogenen Daten dazu. Und das ist auch gar nicht nötig.
Jetzt habe ich zwei mögliche Einwände dagegen, mit denen ihr euch ganz sicherlich auch schon auseinandergesetzt habt. Der eine wäre, naja, das ist dann ja so eine Art Datenkommunismus. Wollen wir das wirklich? Und der andere wäre, dann gibt man also anderen Leuten, die weniger investieren können, die Gelegenheit, genauso Daten zu missbrauchen. Wäre nicht eine stärkere Regulierung da doch besser, weil das dann nämlich niemand mehr machen kann? Auch kein Amazon wie jetzt in deinem Beispiel.
Also erster Vorwurf Datenkommunismus. Interessant, also unser Bild wäre die Datenallmende. Und also das Schöne an Daten ist ja irgendwie so, du musst die, wenn du sie, die Zugänge zu Daten anderen öffnest, dann nimmst du denjenigen, der sie hat, ja nicht weg, sondern der kann sie ja weiter nutzen, sondern du erhöhst den Nutzen der Daten für alle und in unserem Fall, und da geht es in unserem Buch auch stark drum, um mehr Innovation für die richtigen Innovationsfelder, die wir brauchen, für die großen Herausforderungen unserer Zeit zu schaffen. Das ist das eine. Ne? Also niemandem wird irgendwas weggenommen. Das ist keine Enteignung. Das ist eine Regelung von Zugangsrechten. Ja, und das Zweite war, gibt es dann überhaupt noch einen Anreiz zu investieren? Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass ungefähr 80% aller Daten kein einziges Mal genutzt werden, die gesammelt werden. Das Datensammeln als solche ist nicht so wahnsinnig teuer und es würde uns sehr wundern. Ja, theoretisch gibt es die Möglichkeit zu sagen, und das ist als Innovationsdilemma, wenn du den Nutzen deiner Investitionen irgendwie nicht exklusiv, zumindest für eine Zeit, patentgeschützt oder wie auch immer, für dich behältst, dann macht das keiner mehr. Bei Daten scheint das ganz gewiss nicht so zu sein und im Zweifelsfall sollte es einen minimalen Effekt in diese Richtung geben, Investitionen irgendwie nicht ganz so lukrativ erscheinen zu lassen, dann wird da ganz gewiss bei weitem aufgewogen werden durch den zusätzlichen Nutzen von all jenen Daten, die nur ein einziges Mal genutzt werden, gar nicht genutzt werden oder, und das ist auch das Spannende an Daten und einer Datenallmende, nicht Datenkommunismus, also ein Zugang für viele innovative Köpfe zu Daten. Sie würden vielleicht die Daten, die einer dieser Datenkraken oder wie wir sie nennen, Machtmaschinen nutzen, für einen ganz anderen Zweck nutzen, als dass diejenigen machen, die Daten selbst gesammelt haben. Und übrigens mit den Daten ist ja auch eine ganz interessante Sache. Entschuldige, dass ich kurz aushole, aber der Punkt ist ja der, ne? Wir tun so, als ob die Daten den Superstar-Firmen, diesen Machtmaschinen gehören. Das ist ja nicht so. Es gibt kein Eigentumsrecht an Daten. Die Daten entstehen in aller Regel in Interaktion mit Usern. Und was zu regeln ist, ist nicht ein Eigentumsrecht zu Daten, sondern Zugangsrecht. Und das kann im Übrigen rechtlich die EU sehr, sehr gut. Das ist im Kern nur ein Zusatz zur Datenschutzgrundverordnung, den wir Datennutzgrundverordnung nennen.
Über sein Buch Machtmaschinen, warum Datenmonopole unsere Zukunft gefährden und wie wir sie brechen, das er gemeinsam mit Viktor Mayer-Schönberger veröffentlicht hat, sprachen wir mit Thomas Ramge. Das neue Buch Access Rules erscheint schon im April. Wir sind sehr gespannt und hören uns sicherlich wieder. Vielen Dank, Thomas.
Ich danke euch.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Es ist 9.42 Uhr, Sie hören 2 auf 1 und unser Thema heute ist Macht und das macht was.
Genau, möge die Macht mit dir sein. Dieser Satz ist zentral in der Star Wars Saga, genauso wie der Urheber eben dessen Satzes Obi-Wan Kenobi. Und um eben den wird sich nun eine neue Serie drehen, die in diesem Jahr erscheint. Was von der zu erwarten ist, das besprechen wir jetzt mit Marco Frömter vom offiziellen Star Wars Fanclub OSWFC. Wunderschönen guten Morgen, Marco.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Freut mich, in der Sendung sein zu dürfen.
Jetzt fange ich schon an mit so hochtrabenden Namen, weil wir bei Obi-Wan Kenobi sind, glaube ich. Wollte sich ein bisschen verrömisieren.
Das ist völlig normal.
Verstehe.
Die Macht. Du musst das damit umgehen zu lernen.
Ich werde natürlich großer Meister. Ich werde versuchen, damit umzugehen. Jetzt erstmal für die Eingeweihten. Zu welcher Zeit im Star Wars Universum spielt die Serie rund um Obi-Wan Kenobi, den wir ja nun schon in verschiedenster Zeit als junger Mann, als ganz alter Mann und so weiter irgendwo vorgeführt bekommen haben?
Ja, also die Antwort ist da relativ einfach. Der spielt zwischen Episode 3 und Episode 4 der Skywalker-Saga und setzt im Endeffekt nahtlos da fort, wo der Obi-Wan Kenobi ins Exil mit dem kleinen Baby Luke Skywalker gegangen ist, auf Tatooine. Und da setzt die Serie auch relativ nahtlos an.
Mhm. Was soll denn da jetzt über Obi-Wan erzählt werden? Also ist dieser Abschnitt seines Lebens denn so erzählenswert?
Ja, in der Tat. Also laut den bisherigen Erzählungen sollte der Obi-Wan Kenobi ja eigentlich untertauchen, den Luke Skywalker beschützen auf Tatooine, Und ja, dann sagt der Luke ja, ein wunderlicher alter Eremit in Episode 4. Man hat immer gedacht, dass praktisch der Obi-Wan Kenobi dann, ja, ich sag's jetzt mal salopp, Gaga geworden ist in seiner Einöde. Aber das ist eben nicht der Fall. Also die Regisseurin, die Deborah Chow, hat klipp und klar gesagt, das ist ein toller Ausgangspunkt, wo er auf Tatooine geht. Und ja, er wird nochmal in die Galaxie starten. Und er wird nicht auf Tatooine bleiben. Er wird also hier die Galaxis nochmal unsicher machen.
Und sag mal, also mich als früher mal Star Wars Fan, würde ich sagen, oder ich könnte auch jetzt sagen, immer noch Fan der ersten drei Filme, ja, nervt es ja schon wieder, dass der also mit dem kleinen Luke Skywalker unterwegs ist und dann also wie klein sozusagen, passt das vom ganzen Universum oder ist das so, dass dann sozusagen doch Handlungen reingequetscht werden in Zeiträume, wo man bisher eigentlich dachte, dass man schon ungefähr Bescheid weiß, was passiert ist?
Ja, das bleibt abzuwarten, ne? Da bin ich auch noch ein bisschen kritisch. Ich muss auch sagen, dieser ganze Hype, der um Mandalorian und Book of Boba Fett gemacht wurde, hat mich bis jetzt auch noch nicht so abgeholt, aber ich habe große Hoffnung in die Serie Obi-Wan. Nicht zuletzt, weil der Hayden Christensen als Darth Vader wieder dabei ist und Ian McGregor, und es sind halt doch zwei Top-Schauspieler. Ne? Und um auf deine Frage zurückzukommen, es macht schon Sinn, weil der Luke ja letztendlich dann bei seinem Onkel und bei seiner Tante landet und dann hat der Obi-Wan Kenobi im Endeffekt,
Tagesfreizeit.
Genau, der kann dann ordentlich auf die Pauke hauen. Und es würde auch, also die ersten Szenen und Bilder sind vielversprechend. Man wird auf den Eisplaneten Hoth zurückkehren, man wird auf Coruscant zurückkehren. Es wird einen Zweikampf zwischen Darth Vader und Obi-Wan geben, mit Lichtschwert und allem, was dazugehört. Also bis jetzt muss ich sagen, das könnte eigentlich die beste Spin-off-Serie sein.
So, und jetzt ganz kurz. Finde ich gut. Ich möchte mich an der Stelle aber, bevor du fragst, Sven, nochmal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die keine Fans sind, entschuldigen für diesen großartigen Nerd-Talk, den wir haben.
Ja, und genau da wollte ich an der Stelle nochmal ansetzen. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet für alle, die dieses einordnen können. Marco, wenn jetzt jemand wie der Ochs vorm Tor vor dieser unfassbaren Saga steht, mit all den Spin-off-Serien und all den Filmen, wenn man sagt, ich möchte da reinkommen, du als Profi, welcher Film, welche Serie, was empfiehlst du, um den Einstieg zu finden, um nachher alles gut zu verstehen und Spaß dabei zu haben?
Das ist ganz einfach, das Star Wars Holiday Special von 1978 schauen, weil das war so Müll, dass man dann lieber Star Trek schaut.
Oh Mann, sehr schön. Ja.
Das muss eigentlich jeder selber wissen. Das Star Wars Universum ist mittlerweile so breit gefächert, allein mit den Zeichentrickserien und man kann Mandalorian zum Beispiel, Book of Boba Fett auch ohne die Filme schauen, aber aus heutiger Sicht, ich würde wirklich da anfangen, wo es anfängt mit Episode 1.
Der nervige Jar Jar Binks, na gut, da müssen wir durch.
Ja, ich ist auch so eine Geschichte. Ich habe den Film 1999 gehasst, habe mir gedacht, was hat uns Lukas da vor die Nase gesetzt, war im Endeffekt mit dem Genre fertig, habe mir gedacht, das ist vorbei. Ja, heute, was ist 20, 23 Jahre später, wenn ich den Film anschaue, jetzt funktioniert er auf einmal, keine Ahnung warum.
Also wir sprachen über die Serie zu Obi-Wan Kenobi, die demnächst kommen wird, mit Marco Frömter vom offiziellen Star Wars Fanclub OSWFC. Und ich würde mal sagen, entweder Sie sind sowieso Fan oder Ihr Partner ist Fan oder Ihre Enkel kommen demnächst damit an. Also jetzt wissen Sie wenigstens ungefähr, wovon die sprechen. Dankeschön, Marco.
Vielen Dank, Marco. Ciao.
Ciao, ciao.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Sie hören 2 auf 1. Thema heute ist Macht.
Du hast dich ja auch schon manchmal in der Gegend von mächtigen Menschen aufgehalten. Ne?
Meine Frau zum Beispiel.
Deine Frau zum Beispiel. Ich dachte jetzt eher an Politiker, PolitikerInnen oder vielleicht auch Menschen, die in der Wirtschaft was zu sagen haben und so. Und also wir haben ja das große Glück als Moderatoren, dass die Menschen uns eigentlich immer gut behandeln. Weil sie ja auch wissen, erstens, wir könnten vielleicht was Doofes über sie sagen. Die wollen also möglicherweise, dass wir einen guten Eindruck von ihnen bekommen. Ich glaube aber, es ist auch nochmal was anderes. Also, obwohl wir ja als so ungelernte Deppen-Studienabbrecher in der Welt unterwegs sind, allein dafür, dass man sich traut, im Radio zu sprechen, gibt es so ein relativ großen Statusbonus, würde ich mal sagen. Ja? Mhm. Völlig, man muss ja sagen, völlig ohne Grund. Gut, es gibt immer wieder Statistiken, dass die meisten Leute sagen, vor einer großen Öffentlichkeit zu sprechen, davor haben viele Leute mehr Angst als vor Krankheit und Tod. Also wenn es wirklich so ist, gut, dann können wir was Besonderes, aber auch nur unter diesem Gesichtspunkt. Aber was ich interessant finde, ist, dass man, finde ich, trotz allem, weil die ja meistens nicht alleine unterwegs sind, sondern auch mit irgendwelchen Assistentinnen, Assistenten oder weil die zum Beispiel ja auch mal einen Kaffee gebracht bekommen von jemandem, der nicht so wichtig ist wie der Herr Moderator, immer ganz genau erkennen kann, ob das Menschen sind, die zwar in Machtpositionen sind, aber die anderen um sich herum trotzdem gut behandeln oder ob das Menschen, die einfach deren Empathiezentrum so verkümmert ist, dass sie eigentlich alle, die nicht besonders wichtig für sie sind, aus irgendwelchen Gründen behandeln, wie, naja, also zumindest nicht gut behandeln. Ist dir das auch schon aufgefallen?
Ja, also ja, das ist jetzt alles so sehr viel amorph und ich fürchte, die Hörerinnen und Hörer erwarten jetzt eine Namensliste.
Ja.
Weißt du? Und ich vermute, die wirst du nicht liefern können.
Nee, die werde ich, die werde ich nicht liefern wollen.
Pass auf, aber mal ganz kurz auf den Ausgangspunkt zurück. Ich bin total bei dir, dass ich glaube, dass so, wie, oh, die können, was die reden, oh, live im Radio. Das nimmt aber ab, dass das was Besonderes ist. Eben einfach, weil mittlerweile so viele Menschen einfach so selber senden können, ihre eigenen Podcasts haben, auf Social Media irgendwie so, hier Selfie-Videos machen, wo sie erzählen, was. Also das hat so ein bisschen den Zauber verloren, dadurch, dass es eben jeder kann. Früher war es ja auch schwierig, da überhaupt erstmal ans Mikrofon zu können. Ne, heute kaufst du ein Mikrofon und ballerst deinen Podcast ins Netz.
Aber ne? Das heißt natürlich auch nur, dass es dann noch ein paar mehr Leute gibt, die sozusagen dann von mächtigen Menschen besonders gut behandelt werden. Ich wollte ja eigentlich nur sagen, man muss Leute danach beurteilen, wie sie den Kellner oder die Kellnerin behandeln und nicht danach, wie sie irgendjemand Wichtiges behandeln.
Ja, absolut. Und, es gibt ja immer so einen Spruch, der heißt irgendwie, ich weiß gar nicht, von wem der stammt, aber wenn du irgendwie jemanden in deinem Freundeskreis hast, der im Restaurant kein Trinkgeld gibt, der kann nicht dein Freund sein, ne, so ungefähr.
Ja.
Also ja, sehe ich ganz ähnlich, habe ich so auch selten erlaubt, wobei diese Medaille hat ja auch immer zwei Seiten.
Erlaubt oder erlebt?
Erlebt. Du weißt ja auch nicht irgendwie, wie es diesen Menschen, der jetzt gerade mit dir da im Restaurant geht, weißt du, vielleicht ist es ja, so, dass der sich diesen Restaurantbesuch quasi von seinem Ersparten abgespart hat, nur um mal dabei sein zu können.
Pass auf, mir geht's tatsächlich nur um wichtige Menschen und mir geht's jetzt auch gar nicht unbedingt um Kellner im Restaurant, sondern auf Messen oder in der RBBT-Stube beim Vorgespräch, wenn man mit einem wichtigen Menschen gleich irgendwie ein Interview hat oder so. Nur darum. Mir geht's
nicht darum zu gucken, wie ist der mit den Leuten, die, ich sag mal, in der Teestube an der Kasse stehen.
Genau.
Oder die eben ihm seine Tasche oder seinen Laptop hinterher tragen oder für den Termin. Kleiner Sorgen, ja klar.
Ganz genau. Und man muss ja leider sagen, also ich würde sagen, ein Großteil dieser Leute fällt bei dem Kellnerinnen-Kellner-Test durch. Mhm. Ja. Und es gibt aber natürlich ein paar, und die sind dann besonders bemerkenswert, die alle gleich behandeln. Meistens natürlich dann auch gleich nett. Und das sind die hängen bleiben und die man auch irgendwie ins Herz schließt.
Ich habe aber tatsächlich auch... Es gibt auch welche, die alle gleich behandeln und gleich schlecht behandeln.
Das stimmt, das gibt es auch. Die sind mir auch gerade noch eingefallen. Aber interessanterweise habe ich gelesen, dass es tatsächlich so ist, nach einem halben Jahr in einer Machtposition verkümmern schon gewisse Empathiezentren im Gehirn bei den Leuten. Mhm. Messbar. Also man kann die dann durch so ein MRT oder CT schicken oder so und sieht dann, da ist nicht mehr viel los. Man muss daran arbeiten, ein guter Mensch zu bleiben, wenn man Leute hat, die dauernd um einen rum Ja sagen und sagen, ganz tolle Idee, Herr Oswald.
Ich fürchte, jetzt werde ich wohl mal so einen MRT-Termin für meine Frau ausmachen müssen. Ist ja schon jetzt länger als ein halbes Jahr die Machtposition, seit ungefähr 20 Jahren. Da müssen wir mal reden.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Sie hören 2 auf 1 um 10.20 Uhr. Unser Thema heute ist Macht.
Ja, so ehrenwert die Idee hinter der Kampagne Keine Macht den Drogen der Bundesregierung auch sein mögen. Man wird das Gefühl nicht los, sobald sich eine offizielle Stelle mit Anti-Drogen, Anti-Rauchen, Anti-Alkohol-Kampagnen versucht, spricht es die Zielgruppe eher nicht so an, nämlich Jugendliche und junge Erwachsene. Wieso findet man bei dem Thema offensichtlich nie den richtigen Ton? Das besprechen wir jetzt mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Wunderschönen guten Morgen, Markus.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Markus, du wirst es nicht glauben, aber ich war auch mal jung und ich kann mich an überhaupt keine Anti-Substanz-Kampagne erinnern, die ich irgendwie ansprechend oder einleuchtend fand. Geht das nur mir so?
Aber du kannst dich an Kampagnen erinnern, die das Thema...
Selbstverständlich.
Ja, okay. Es geht natürlich immer an Lebenswelten vorbei. Also gerade eben, wenn es um Drogen geht, weil man fühlt sich zum einen ja sowieso nicht angesprochen, weil keiner von uns ist ja mit dem Vorsatz ins Partyleben gezogen, jetzt beispielsweise drogenabhängig zu werden, sondern jeder hat ja auch immer das Gefühl, dass man sowas ja unter Kontrolle hat. Das war übrigens auch das Drama bei dieser Keiner macht den Drogen-Kampagnen, dass die Leute sich gar nicht angesprochen gefühlt haben und über 70% der Leute dachten damals, das sei eine Kampagne, die sich bereits an Drogenabhängige richten würde und ja, nicht an Kinder ab 12. Das heißt also tatsächlich, in dem Alter, wo das relevant werden könnte, gehen diese von meistens doch älteren Menschen gemachten Kampagnen an den Lebenswelten der jungen Menschen komplett vorbei.
Okay, das ist ja der eine Punkt. Also erstmal, die Alten machen sozusagen Werbung für die Jungen. Das kann schiefgehen, muss es aber nicht. Haben wir auch schon gelernt. Es gibt auch alte Menschen, die sehr wohl den Ton der Jugend treffen können. Jetzt kommt aber noch hinzu, jetzt reden wir ja von, ich sag mal, wahrscheinlich sehr kreativen Agenturen, die dann wieder mit Ministerien sich absprechen, über ein Thema zu reden, das ja quasi mehr oder weniger tabu ist. Also liegt da nicht vielleicht einfach das Problem?
Das ist ein Problem, das haben wir jetzt nicht nur in Marketingkampagnen, sondern grundsätzlich, wenn es um die öffentliche Hand geht. Das ist das Problem der Ausschreibungen. Und eine Ausschreibung, wenn es also darum geht, wir suchen jemanden, der eine Kampagne dazu macht. Da sind ganz viele Fallen drin in diesem Prozess, der dazu führt, dass ganz viele Agenturen auch mittlerweile freundlich abwinken und sagen, wir nehmen an solchen Ausschreibungen gar nicht mehr teil. Eins der Hauptprobleme von diesen vielen Problemen ist, dass diese Ausschreibungen oftmals von Verwaltungsangestellten gemacht werden. Und das sind selten Menschen, die Marketing-Expertise haben. Das heißt, die denken, na Gott, ich schreibe da mal so rein, was da so reinkommt, soll alle Leute ansprechen, soll Jugendliche abhalten, Drogen zu nehmen, also was denen da so alles kommt. Dann gibt es so ganz, ganz viele Formalien, was man erstmal erfüllen muss, bevor man überhaupt dran teilnehmen kann. Und das führt natürlich dazu, dass wir hier zwei Partner haben, die nicht die gleiche Sprache miteinander sprechen. Und das erzeugt so viel Frust, dass, wie gesagt, Agenturen weder die Zeit noch die Arbeitspower investieren wollen, um an solche auch meistens gar nicht so gut dotierten Aufträge ranzukommen. Weil bei jedem Wirtschaftsunternehmen, mit dem ich arbeite, sitzt mir der Marketingverantwortliche gegenüber und da spreche ich die Sprache und da weiß ich, was wir eigentlich letztendlich wollen. Also dieser Ausschreibungsprozess, dieses ganze Ausschreibungsverfahren, sehr langwierig, sehr viele Köche, die da mit reingreifen und den Brei verderben. Das heißt, oftmals auch eine gute Idee dann so verwässern, dass es zu allem passt. Das sind die Probleme, die da entstehen.
Markus, das macht ja Sinn, aber jetzt ist es so, wenn Gelder ausgegeben werden, dann möchte man ja, dafür sind ja theoretisch die Ausschreibungen gedacht, dann möchte man ja eigentlich, dass dieses Geld dann auch möglichst effizient verwendet wird. Und da gibt es ja nun etwas Stinklangweiliges, was die Leute in den Agenturen auch immer hassen, die sich total tolle Sachen ausdenken, nämlich die Möglichkeit, sowas vorher zu testen. Also da wird ja normalerweise viel Geld ausgegeben, um zu schauen, was kommt eigentlich bei der Zielgruppe an. Macht man das nicht bei solchen großen Anti-Drogen- und Anti-Alkohol-Kampagnen?
Man machte es zumindest früher nicht. Also wir sehen mittlerweile, dass dort ein Lernprozess stattgefunden hat und tatsächlich auch mehr darauf geachtet wird, dass solche Dinge zielgruppenkonform sind und nicht mehr nur einer großen Idee oder einem großen Gedanken verfolgen. Das ist so eine Lehre aus den vielen Flops der letzten 30 Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Aber selbst hier, auch das ist nochmal ein weiterer Punkt, eine Kampagne zu testen, kostet ja auch wiederum Geld. Und das will ja auch nicht unbedingt jeder gerne ausgeben. Dafür vor allem Dingen nicht, wenn man überzeugt ist, in einem Gremium, das wird ja vor Jurys dann ausgespielt, wenn alle der Meinung sind, das gefällt uns jetzt aber, dann verzichtet man gerne auf das Geld, was man für einen Test braucht und sagt, wir machen das jetzt so. Hm.
Du als Marketing-Experte, mal so rückwirkend, weil die Kampagne ist ja schon sehr, sehr alt. Hat das funktioniert mit Keine Macht den Drogen?
Die Frage ist, für wen das funktioniert hat. Also bei Keine Macht den Drogen, das ist eine Kampagne, da gibt es ganze Bücher mittlerweile drüber, weil das ist ein Beispiel für Kreislaufwirtschaft, was Steuergelder, DFB und ähnliches angeht, weil da ist unglaublich viel Geld geflossen. Mitinitiator war damals Wolfgang Schäuble, der DFB war mit dabei. Trotzdem musste aber die Bandenwerbung bezahlt werden, die man gemacht hat. Das heißt, indirekt landete es dann doch wieder beim DFB. Also die haben davon, glaube ich, ganz gut profitiert. Die Wahrnehmung, also die Aufmerksamkeit war auf jeden Fall da. Fast jeder Deutsche kannte diese Kampagne. Die Nationalmannschaft ist damit aufgetreten aus der Brust mit diesem Logo und allem drum und dran. Aber die Glaubwürdigkeit, wie gesagt, war nicht ausreichend, weil schon damals auch viele wussten und sie sagten, ey komm, das sind Spitzensportler, die uns hier was von Keine Macht den Drogen erzählen. Wir alle wussten aber, dass im Spitzensport die Drogen eben Doping heißen. Und spätestens als dann Christoph Daum aufs Parkett war, da hat ja auch der Hoeneß damals zu Recht gesagt, der DFB kann doch nicht mit keiner Macht den Drogen werben und dann Christoph Daum als Bundestrainer ins Gespräch bringen. Also da fielen auch so Kartenhäuser in sich zusammen, ja, und die Glaubwürdigkeit war halt nicht gegeben, aber das Bewusstsein, also die Aufmerksamkeit für die Kampagne war natürlich hoch.
Es hätte einfach heißen müssen, keine Macht den Kokain. Dann hätte das auch bei dem Herrn Daum geklappt. Ich kann nur so viel zu dem Thema sagen. Meine Mutter war zwar keine Jugendliche, als ich aufwuchs, aber Berufsjugendliche. Und sie war Kettenraucherin und hatte ein Plakat aufgehängt, was ein Skelett zeigt an einem vollen Aschenbecher. Und da stand drauf, rauchen Sie ruhig, rauchen macht schlank. Und das fand sie super lustig. Also so viel zu den Anti-Drogen-Kampagnen dieser Welt und ihren Schwierigkeiten. Darüber sprachen wir mit Marketing-Experte Markus Bartelt, der den schönen Satz gesagt hat, wir haben uns ja damals nicht vorgenommen, drogenabhängig zu werden. Wir fragen dich dann privat, wie es dir dann nebenbei so passiert ist. Mehr zu dem Thema wie immer unter www.marketingmit2k.de.
Aber jetzt Dankeschön. Auf den Hügel runterfahren, damit das nicht gehört wird.
So machen wir natürlich, das. Natürlich.
Tschüss, Markus.
Schönen Sonntag noch. Break it, fix it,
trash it, change it. Radio 1, nur für Erwachsene.
Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute früh ist Macht.
Dass Frauen Politikerinnen sind, ist noch gar nicht so lange selbstverständlich. Wer sich zum Beispiel den Film Die Unbeugsamen ansieht, der sollte einen Eimer mit ins Kino nehmen und zwar nicht voll mit Popcorn. So schlecht wird einem bei all dem Chauvinismus, der den Kolleginnen von den Männern entgegenschlägt. Und das sind die 80er, ja, im Film. Die Zeiten haben sich zwar geändert, aber immer noch gibt es völlig andere Erwartungen an Frauen mit Macht als an Männer mit Macht. Darüber wollen wir sprechen mit Isabel Rohner, Krimi-Autorin, Spezialistin für Frauenwahlrecht, Hedwig Dom-Biografin, Podcasterin. Gemeinsam mit Regula Stempfli macht sie den feministischen Wochenrückblick, die Podcastin und Freundin von 2 auf 1. Schönen guten Morgen, Isabel.
Hallo, Isabel.
Guten Morgen zusammen.
Isabel, die Politik ist sicher nur ein besonders prägnantes Beispiel dafür, aber welche Erwartungen hat denn die Allgemeinheit heute, im Jahr 2022, an Frauen und Männer mit Macht?
Das ist total wichtig, dass Sie das ansprechen, ne, mit Politik als Fokus. Denn natürlich gibt es die Möglichkeit, Macht auszuüben, also unsere Gesellschaft zu prägen, unsere Welt mitzugestalten überall. Ne? Also bei der Politik ist es die Möglichkeit, Gesetze zu machen, politische Beziehungen aufzubauen oder eben auch nicht. Aber über Macht sprechen wir natürlich auch, wenn wir auf Wirtschaft gucken, auf Kunst, auf Stadtplanung, auf Digitalisierung, auf Algorithmen. Das kam ja vorhin bei eurer Sendung auch vor. Also was haben wir für eine Erwartungshaltung, wenn es um Politikerinnen geht. Ich würde mal sagen, als Bürgerinnen und Bürger haben wir natürlich erstmal die Erwartung, dass unser Staat funktioniert. Egal, ob er jetzt von einem Mann oder von einer Frau geleitet wird.
Klar.
Oder wie viele Ministerinnen und Minister wir in der Regierung haben. Allerdings können wir immer noch feststellen, dass eben der Umgang, die Wahrnehmung von Frauen in Machtpositionen, gerade in der Politik, sich unterscheidet von dem, wie Männer dargestellt werden. Und da sind wir bei einer weiteren machtvollen Instanz, ne? Nämlich bei der Presse. Gerade letzte Woche war ein Kommentar vom Tagesspiegel-Chefredakteur über Baerbocks Besuch in Russland, wo ich wirklich gestaunt habe, weil eigentlich wollte er sehr positiv berichten und sie auch sehr loben für ihren Auftritt, für ihr Zusammentreffen mit Lavrov. Und wie hat er das gemacht? Indem er schrieb, Baerbock wirkte angstfrei. Vielleicht ist sie von ihrem Naturell her unbekümmerter als viele, unbeschwerter, einerlei. Niemand würde über Christian Lindner so schreiben. Und da sehen wir halt, auch Medien haben da eine ganz, ganz wichtige Funktion, wenn es darum geht, über Frauen in Machtpositionen zu berichten und diese herkömmliche Sichtweise auch echt mal ein bisschen zu lassen.
Also deswegen ist, glaube ich, irgendwie der Blick in die Politik ganz gut, weil die PolitikerInnen natürlich, die stehen im Licht der Öffentlichkeit. Und jede Frau, die in der Politik ist, da sieht man dann eben, was die in der Regel natürlich Kollegen schreiben und wie furchtbar sie da eigentlich sind. Also ich sehe das immer wieder, ich habe das gesehen, als zum Beispiel Saskia Esken auf einmal in den Fokus der Presseberichterstattung geriet und so. Und bei Annalena Baerbock sieht man es immer noch, das hast du gut angesprochen. Aber warum ist das verdammt nochmal so, dass so viele Männer so furchtbar über Frauen schreiben oder Berichte über sie machen?
Zum einen ist es immer noch die fehlende Tradition, die fehlenden Vorbilder. Wir haben aktuell im Bundestag 31% Frauen. Das ist einfach viel zu wenig. Ich guck da.
Aber man könnte ja über die Frauen so schreiben, wie man über die Männer schreibt, oder? Also da bräuchte man ja dann keine Vorbilder, würde ich sagen.
Ja, ich wünsche mir das auch. Also in die Podcastin haben Regula Stempfli und ich tatsächlich auch 10 Regeln für guten Journalismus zusammengestellt und geben auch praktische Tipps, wie Journalistinnen und Journalisten merken können, wenn wenn sie sexistisch berichten. Das ist ein riesengroßes Thema und da wünsche ich mir echt mal Fortschritt. Aber ich finde da auch immer den Blick über den Tellerrand interessant. Ne? Also beispielsweise in der Schweiz waren Frauen bis 1971 schlicht und ergreifend ausgeschlossen von Gesetzgebung. Und Gesetzgebung bedeutet, wir bestimmen, wie unsere Rahmenbedingungen, wie unser Zusammenleben funktioniert. Ne? Also Frauen in der Schweiz hatten ja erst 1971 dann das Stimmrecht. Mhm. Und davon, von dieser strukturellen Diskriminierung, von diesem strukturellen Machtmissbrauch, um beim Thema zu sein, ne? Das spüren wir noch heute, 50 Jahre später in der Schweiz. Und genauso muss man eben auch in Deutschland oder in Österreich gucken, wo gibt es denn da tatsächlich noch rechtlich Dinge, die wo Frauen immer noch nicht dieselben Chancen haben. Und wir müssen etwas tun bei der Repräsentanz von Frauen in politischen Ämtern und sonst wo auch.
Isabel, was können wir also in den Medien, aber auch außerhalb denn jetzt tun, sozusagen, um das Ganze zu beschleunigen? Weil ich meine, wie gesagt, 50 Jahre danach in der Schweiz immer noch damit zu tun, da kann man ja bestimmt was machen.
Da kann man ganz viel machen. Also wenn wir nichts machen, passiert auch nichts, ganz einfach. Und auch da können wir ganz viel von der Schweiz lernen tatsächlich. Also wenn wir jetzt gucken, Repräsentanz von Frauen in der Politik, da hat die Schweiz eine Initiative gegründet, parteiübergreifend, die nennt sich Helvetia ruft. Da haben sich sämtliche Parteien zusammengeschlossen und dafür geworben, mehr Frauen in politische Ämter zu bringen und gezielt aufzubauen. Und der Erfolg war immens. Also innerhalb von einer Wahl ist es in der Schweiz gelungen, den Frauenanteil um 10 Prozentpunkte zu erhöhen, auf inzwischen 42%. Da ist Deutschland weit davon entfernt und da wünsche ich mir echt auch mehr Zusammenarbeit der Parteien und ein gezieltes Aufrufen an Frauen. In der Diskussion in Deutschland ist ja auch ein Paritätsgesetz. Ich bin der Meinung, wäre nett, wäre gut, würde was bringen, aber wir müssen nicht auf ein Gesetz warten, um mehr Frauen in die Politik zu bringen.
Jetzt haben wir nicht mehr wahnsinnig viel Zeit, aber eins möchte ich dann doch fragen, und zwar nach deinem persönlichen Optimismus. Also wir haben keine Präsidentin Hillary Clinton in den USA bekommen, aber wir haben zum Beispiel weltweit recht viele Verteidigungsministerinnen inzwischen. Wir haben 7 Ministerinnen im Kabinett, aber keine Kanzlerin mehr. Wie optimistisch bist du, dass wir in 10 Jahren weiter sein werden als heute?
Wenn wir nichts tun, passiert nichts. Ne? Also ich bin nicht sicher, dass es in 10 Jahren besser ist. Denn es war vor 5 Jahren in Deutschland schon besser. Ne? Also rein zahlenmäßig. Und von daher, da sind wirklich alle Einzelnen aufgerufen. Die Parteien sind aufgerufen, die Frauen sind natürlich auch aufgerufen, aber auch die Männer. Also wenn wir mehr Frauen wollen, heißt es auch, dass die Männerquote sich senken muss. Und die Männerquote in einigen Parteien, in einigen Bundestagsfraktionen liegt aktuell bei 80%.
Autorin und Podcasterin? Also, Entschuldige.
Nicht der Frau das Wort abschneiden, Sven.
Ja. Na, Sven, du darfst das. Nee, aber das sind echt alle gefragt. Und wenn wir nichts tun, tut sich auch nichts.
Autorin und Podcasterin Isabel Rohner über Menschen mit Macht und zu wenige Frauen mit Macht. Mehr über ihre Arbeit finden Sie unter isabelrohner.com und speziell zum Podcast und allen Folgen surfen Sie am besten zu www.diepodcastin.de. Isabel, vielen Dank und einen schönen Sonntag dir.
Ich danke euch.
Dankeschön.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Trump, Sie erinnern sich, der hat im letzten Jahr seiner Amtszeit laut der Washington Post rund 39 falsche Behauptungen pro Tag aufgestellt. Und trotzdem gibt es Menschen, viele Menschen in den USA, die ihn für glaubwürdig halten. In den sozialen Netzwerken werden nachweislich tausende Fake News geteilt und trotzdem von vielen Menschen geglaubt. Was um alles in der Welt geht denn in unserer Birne, in unserem Gehirn eigentlich vor, dass wir jeden Quatsch glauben, wenn jemand nur überzeugend genug ist von dem, was er da erzählt? Über die Macht der Worte sprechen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Wunderschönen guten Morgen, Magnus.
Ich grüße euch. Morgen.
Guten Morgen. Wie unterscheidet unser Gehirn eigentlich zwischen glaube ich und glaube ich nicht?
Ja, das ist sehr ernüchternd. Also da gab es jetzt eine Studie, die ist wirklich richtig, richtig elegant. Das ist quasi die Studie zu Trump und zu Verschwörungstheoretikern. Die haben etwas ganz, ganz Einfaches gemacht. Die haben Magnetkurve, die haben sozusagen die Hirnstromkurve gemessen. So, und dann haben sie den Leuten Sätze gesagt wie, unter dem Bett ist ein Monster. Über den Inhalt des Satzes müssen wir nicht streiten. Und sie haben gesagt, einer anderen Gruppe oder den Leuten im Wechsel, unter dem Bett könnte ein Monster sein, würde ein Monster sein, müsste ein Monster sein. Und das Erstaunliche ist, dass diese zwei Sätze, die inhaltlich beide Schwachsinn sind, anders aufgenommen wurden. Nach 0,2 Sekunden, also quasi in Echtzeit. also ganz sofort, hat das Gehirn auf den Satz, unter dem Bett ist ein Monster, reagiert, stark, temporal, schnell, also temporal ist ein Teil des Gehirns, stark und schnell reagiert. Unabhängig also von dem Wahrheitsgehalt, dem offensichtlich fehlenden Wahrheitsgehalt, hat es die Konstruktion des Satzes, da ist ein Monster, für bare Münze genommen und das erstmal so abgespeichert. Die Feinanalyse kommt später. Mhm. Aber die Grobeinordnung kommt sofort und sie kommt auf fatale Weise einfach aufgrund der Formulierung. Wenn ich dich anlüge und ich tue es selbstbewusst, dann ist dein Gehirn im ersten Schritt erstmal bereit, mir zu glauben.
Okay, das heißt ein bisschen traurig.
Wenn ich jetzt sagen würde, wir sind uns noch nicht sicher in Sachen Covid-19, aber das und das ist im Moment Stand der aktuellen Wissenschaft, dann bin ich weniger glaubwürdig, als wenn ich sage, es gibt überhaupt gar kein Covid-19.
So ist es. Wenn Michael Wendler sagt, im September, also im letzten Jahr gesagt, im September sterben alle Geimpften, dann sagt unser Temporalhirn, jo. Wenn der das so sagt, dann wird das so sein. Und zwar sagt es das nach 0,2 Sekunden.
Ja. Selbst beim Wendler.
Genau. Wenn Christian Drosten sagt, es könnte im Sommer vorbei sein, weil die Variante die und die Eigenschaft hat und deswegen gehen wir davon aus, dass es sich so entwickeln würde, dann sagt dieser Teil des Gehirns erstmal überhaupt nichts. Mhm. Dem Gehirn geht es erstmal für, also es geht Tempo vor Präzision. Und in diesem Sinne muss man sagen, 1-0 für Wendler.
Ja,
das ist natürlich eine ganz unangenehme Nachricht, mhm. aber so funktionieren wir leider. Und deswegen, also wenn Trump sagt, zum 1000. Mal diese Wahl wurde, wie auch immer, manipuliert, dann sagt er ja nicht, Trump hat, glaube ich, in seinem Leben noch nie gesagt, es könnte sein, dass es so und so ist. Die Konstruktion, die kennt er ja gar nicht.
Ja.
Und wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, wir werden bei der Impfung gechippt und das weiß doch jeder, dann reagiert eben, also im Grunde ist unser Temporalhirn die Schwachstelle oder ist das die Stärke der Verschwörungstheorie?
Okay, aber jetzt haben wir ja ein Problem. Also wenn ein Wendler, der jetzt irgendwie seine Olle nackig auf OnlyFans verkaufen muss, weil offenbar diese Aussage, die ja viele geglaubt haben, nicht reicht, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber Leute wie Drosten, der sich von Anfang an mit dem Virus beschäftigt und allen Auswirkungen und an ganz vielen Stellen auch vorausschauend sehr viel Recht hatte, was man im Nachhinein weiß. Wenn da der eine gegen den anderen abstinkt, dann haben wir ein Riesenproblem. Also entweder liegt es daran, dass wir, beziehungsweise du mit der Studie zu Drosten gehen musst und sagen musst, lass mal hätte, könnte, sollte weg. Ja? Oder dass wir uns alle an die Nase fassen und sagen, vielleicht noch mal kurz diese Schwachstelle in unserer Birne überprüfen mit drüber nachdenken. Aber was ist jetzt die richtige Lösung, also zumindest aus medizinischer Sicht?
Du, ich bin nicht für die Lösung da. In diesem Fall bin ich...
Nein. Welche Pillen verschreiben Sie uns, Herr Heyer?
Genau. So, das ist genau die typische Einstellung. Ich brauche ein Rezept für die Wahrheitsanalyse. Nein.
So ist es.
Das ist jetzt einfach nur die Problembeschreibung. Und die Problembeschreibung ist, dass wir eine ganz enorme Anfälligkeit für selbstbewusst vorgetragenen Schwachsinn haben. Und das sehen wir ja. Und die Leute... Das Problem ist, dass das tackert sich dann so fest im Gehirn. Wir haben zwei Regionen, die reagieren auf diese selbstbewusst vorgetragene Falschinformation. Das ist einmal eine Region, die reagiert, beide super schnell, in 0,2 Sekunden, ohne Analyse, zack. Und die eine Region reagiert, wenn das etwas Neues für mich ist. Da sagt also einer, wir werden gechippt und dann werden wir manipuliert von Bill Gates. Das habe ich ja noch nie gehört, stimmt das? Aber er hat das ja gesagt. Und nach einer gewissen Zeit reagiert ein anderer Teil des Gehirns auch, nämlich der dann, wenn ich diese Information quasi schon verinnerlicht habe. Dann wird's noch schlimmer, weil dann bestätigt das ja etwas, was ich auch mal schon ein paar Mal gehört habe. Und das passiert auch sehr schnell. Diese Studie ist deprimierend. Ich habe aber keine Lösung.
Du hast keine Lösung, außer für dich selber vielleicht in Zukunft klarere und einfachere Sache sprechen? Also sollten wir unsere Sprache einfach vertrumpen und dabei wahrheitsgemäß bleiben?
Ja, es ist extrem ernüchternd, aber du hast mir diese Aussage auf geradezu tragische Weise nicht ganz unrecht. Und das ist jetzt ja wieder so eine Konstruktion, die ja total richtig, was du sagst. Wir müssten das so machen. So, das wäre die logische Konsequenz.
Magnus Heyer, super Arzt, toller Medizinjournalist. Wahrheit gesagt. Jetzt darfst du nochmal in der elaborierten Form, Sven.
Ja, wir sprachen über die Macht der Worte mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Magnus, vielen Dank.
Ich danke euch auch, trotz allem.
Dufter Typ, dieser Magnus.
Ja, 1+, super, gerne wieder.
Sendung, die Sendung.
Danke, tschüss.
Radio 1, nur für Erwachsene.
11:10 Uhr ist es, Sie hören 2 auf 1. Thema heute ist Macht.
Was wäre denn mit dir, wenn du, wie früher Rio Reiser gesungen hat, König von Deutschland wärst? Was würdest du machen? Also dann hättest du ja nun einiges an Macht.
Ja, ja. Also lass mich erstmal so sagen, ich bin erstmal saufroh, dass ich nicht König von Deutschland bin. Es gibt
ja,
so
ein ich paar glaube, da sind wir uns alle einig.
Die ich nicht machen wollen würde. Ja, ey, das ist total schwierig. Also ich meine, die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen ist man König und inwieweit spinnen wir das Ganze? Also sitze ich auf den Goldreserven und habe einen riesigen, keine Ahnung, Schatz zur Verfügung, den ich einsetzen kann, wie ich will? Oder hängt auch ganz hinten dann dran, die Kriege führen zu müssen und Menschen zu unterdrücken, um den Schatz zu haben, weißt du? Weil, also, das sind natürlich große Unterschiede.
Ja. Du, also Kriege führt man ja nur mit den Nachbarländern.
Ja.
Das andere, würde ich sagen, ist eher eine Sache, du bist König, ne? Ein absolutistischer Monarch, du kannst über sämtliche Reserven der Republik Deutschland, früheren Republik Deutschland verfügen. Du kannst natürlich auch Leute wieder für dich arbeiten lassen, ja. Du könntest mich zum ungeliebten Baron, der deine Steuern eintreibt, ernennen. Das ist dir alles unbenommen, ja.
Ja, okay. Also, was ich akut ändern würde, ist erstmal, dass dann in meinem Staat nur Menschen zu Themen was zu sagen hätten, die sich mit den Themen auch wirklich auskennen, weil sie in diese Themen sozusagen auch mal ohne Machtposition reingeschnuppert haben, weil sie nämlich vom Fach sind zum Beispiel. Also ich hätte zum Beispiel...
Also ich hätte da ein Redeverbot.
Naja, die Frage ist, wofür bist du Berater? Bist du mein Medienberater? So, ne?
Ach so.
Ja, aber du wärst nicht mein Verteidigungsminister und auch nicht mein Gesundheitsberater und wahrscheinlich auch nicht mein Finanzberater. So.
Okay, also es ist nicht so, weil der Landesverband Hessen hier aber noch einen Posten braucht,
genau.
Würde ich den nicht bekommen.
Genau.
Ich verstehe.
So, ja? Das wäre was, wo ich glaube, dass da schon mal was Gutes bei rauskommen würde. Das wäre jetzt, was mir akut einfällt, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Das ist ja eh so. Also, wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich versuchen, einiges besser zu machen. Aber ich weiß ja, dass das nicht so einfach ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich nicht König von Deutschland bin. Also, ich eier hier rum, aber du hast bestimmt einen Plan, oder? Wenn ich jetzt sagen würde, Herr Finger, Sie sind jetzt König von Deutschland, was würde sich ändern?
Ja, netter Versuch. Ich bin natürlich, also entschuldige bitte, wenn du der König bist, ne, da werde ich dir doch nicht reinreden. Ja, also du willst natürlich jetzt meine Loyalität prüfen.
Nee, ich will sagen, mach du mal, lass uns doch abwechselnd König sein.
Lass uns abwechseln. Gut, also ich würde zumindest schon mal verfügen, dass es in der Schule, wenn man dann wieder zum Unterricht geht, dass es in der Schule einen Tag gibt, wo alle Kinder mindestens 3 Kugeln Eis bekommen. Ich glaube, das ist was, da bin ich mir relativ sicher, dass das eine gute Maßnahme ist, die auch im Allgemeinen sehr positiv aufgenommen wird.
Ja, glaube ich auch, zumindest unter den Schülerinnen und Schülern, aber mit Sicherheit nicht bei den Eltern und schon hast du wieder eine Revolution. Ja,
du, für die Eltern tue ich auch was, da würde ich dir einfach sagen, der Freitag heißt doch auch schon so, warum nicht auch frei sein? Ne? Also dann am Freitag frei, dann muss man nicht bis 1 so tun, als ob man arbeitet.
Wenn du jetzt noch machst, dass am Sonntag Sonne ist, ja? Also nicht so wie jetzt, so eine Pampe da draußen, dann bin ich gerne dein Untertan.
Ist gut, also ich kann natürlich ein entsprechendes Dekret erlassen, ob das dann aber auch klappt, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ne? Das muss man einfach, also aber dann bin ich ja fein raus.
Ja, absolut.
Ich bin ja kein Sonnenkönig in dem Fall.
Das ist vielleicht doch ganz gut so.
Vielleicht ganz gut.
Radio 1, nur für Erwachsene.
11:17 Uhr ist es, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute Vormittag ist Macht. Und es gibt viele Menschen, die erfreuen sich an Macht, seien es Managerinnen und Manager oder Politikerinnen und Politiker. Doch was ist eigentlich das Faszinierende an der Macht und wie schaffen es Machtmenschen, dass andere ihnen folgen? Das besprechen wir jetzt mit dem Psychologen Michael Thiel. Wunderschönen guten Morgen, Herr Thiel.
Moin zusammen.
Moin moin. Manche Menschen haben total viel Lust auf Macht, andere dann eher nicht. Die interessieren sich für andere Dinge. Sex zum Beispiel oder Geld oder so. Warum? Warum sind manche so von der Macht fasziniert?
Ich würde mal sagen, die meisten Machtmenschen, die ich so kenne und die zum Teil auch bei mir auf der Couch liegen, die haben die berühmte, wirklich schlechte Kindheit erleben müssen. Das heißt, die haben ganz, ganz früh das Gefühl gehabt, Leute, es kümmert sich sowieso keine Sorgen um mich, meine Eltern verstehen mich nicht, die Welt ist feindlich, also muss ich irgendwie sehen, wie ich damit klarkomme, wie ich alles unter Kontrolle bekomme. So, und das ist sozusagen der Urschleim von vielen Machthungrigen, die sagen, ich kompensiere letztendlich das, was ich innen drin fühle und schwinge mich auf. Also Macht könnte, wenn Sie so wollen, ein bisschen mit jemandem zu vergleichen, der Alkohol gerne mag. Weil Alkohol enthemmt im Gehirn, setzt im Gehirn da an, wo die Manie sitzt, also wo man so sagt, ich bin ganz toll und ganz prima. Und da gibt es ganz deutlich Vergleiche zu Machtmenschen, die auch sagen, ich schwenke mich so auf ein hohes Ross, auf ein Podest. Da kommen die ja sowieso alle gar nicht ran.
Jetzt habe ich so die Idee, dass beim Psychologen oder beim Therapeuten auf der Couch die Leute landen, die diesen Hunger nach Macht haben, aber da ständig an Grenzen stoßen und sich eine blaue Nase holen und so. Und dass die Leute, wo es richtig gut läuft, die also echt was zu sagen haben, Chefs von Firmen sind oder erfolgreiche Politiker, dass die denken, wieso ist doch alles super, was ich mache. Ist das richtig so oder täuscht da mein Eindruck?
Naja, also der Machtmensch, also jetzt der Politiker, übrigens Politiker, ja, die müssen auch eine gewisse Machtgeilheit haben und auch eine gewisse Form von, mich kümmert das nicht, weil die werden ja wahnsinnig, wenn die jeden Abend ins Bett gehen und sagen, oh, das Problem habe ich noch zu lösen, das und das und die Wirtschaftskrise und die Umweltkrise, die kommen ja gar nicht mehr aus dem Bett und die müssen dann ganz schnell auf meine Couch. Also das heißt, zu diesen machthungrigen Leuten gehört auch so eine Illusion, dass ich einfach besser bin. So, und jetzt kommt's, liebe Freunde, es gibt den sogenannten D-Faktor in der Psychologie, die Dark Zeit, die dunkle Seite der Macht. Und das, ja, na, so wirklich wie bei Star Wars. Und da gibt es eine Forschung, dass Leute, die zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften studieren oder auch in die Politik gehen, diesen D-Faktor ganz, ganz dick haben. Das heißt, die haben dieses Gefühl, ich bin unerreichbar, ich bin toll, ich bin klasse. Die haben zweitens so Machiavellismus innen drin, die sagen, erlaubt ist, was funktioniert. Mhm. Und dann gibt es noch die Portion Psychopathie, nämlich, wenn ich einfühlsam bin, dann nur um andere Leute irgendwie zu manipulieren. So. Und diese drei dunklen Seiten der Macht, die haben Machtmenschen ganz, ganz toll.
Ist diesen Machtmenschen das denn überhaupt bewusst? Oder sind die einfach so, in Anführungszeichen, geworden oder gemacht worden durch ihre, sagen wir mal, schwere Kindheit vielleicht?
Ich würde Letzteres sagen. Die sind so gemacht worden. Das ist eine Form von Überleben sozusagen. Und dann kommt ja was, was unser Gehirn sowieso gerne mag. In dem Moment, wo die tatsächlich den Erfolg haben, wo die eine tolle Position, wo die einen Haufen Geld machen und ihren, keine Ahnung, was Auto vor der Tür haben, dann kickt da oben im Gehirn das Belohnungssystem und sagt, oh Mann, Alter, das hast du gut gemacht. Weiter geht's, guck mal, die anderen, das sind doch alle Schwächtigen und sie sind doch nur neidisch. Und somit haben wir dann wunderbar diesen wirklich rücksichtslosen, egoistischen, psychopathischen, machtgeilen Menschen.
Gibt's da welche, die dann auch mal aufwachen und sagen, das möchte ich eigentlich gar nicht, obwohl es für mich eigentlich gut läuft, die sich irgendwie, sagen wir mal, vielleicht hohl und leer fühlen oder das Gefühl haben, ich habe gar keine echten Verbindungen zu den Menschen und die dann zum Psychologen gehen?
Ja, gibt es tatsächlich. Aktuelles Beispiel, wir haben ja diese sogenannten Influencer, ne, die nichts mit Grippe zu tun, sondern die wirklich Millionen von Menschen um sich herum scharren und die dann an deren Lippen hängen. Und da gibt es jetzt in neuester Zeit viele jüngere Leute, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Influencer-Dasein. Das ist mir zu hoch, das ist mir zu blöd, immer alles mögliche auf Facebook und Co. zu posten. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Also da gibt es durchaus Leute, die sagen, nee, also Macht ist irgendwann auch langweilig und vielleicht, und das ist die positive Nachricht, in dem Moment, wo man jemanden findet, der einen wirklich liebt, wirklich gern hat und er sagt, pass auf, Hase, du musst, lass mal diese Scheiße mit der Macht mal stecken, das brauchst du gar nicht, ich liebe dich nämlich so, wie du bist, die können vielleicht ein bisschen geläutert werden.
Über Machtmenschen und warum man ihnen folgen mag, beziehungsweise warum die Machtmenschen überhaupt welche geworden sind. Darüber sprachen wir mit dem Psychologen Michael Thiel. Wenn Sie mehr von ihm hören wollen, dann klicken Sie sich doch mal in seinen Podcast rein, Psychologen beim Frühstück. Herr Thiel, vielen Dank und wir haben Sie lieb. Ich danke auch. Wir haben Sie lieb, so wie Sie sind.
Ja, danke. Ich gebe es zurück.
Dankeschön.
Tschüss.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Hardfire hier mit ihrer Cash Machine. Und um Cash geht's jetzt natürlich nicht, wenn wir das hier mit Ihnen spielen.
Radio 1. Die siebte Frage.
Zum Thema Macht, sondern es geht hier um die Ehre, um das Spielen an sich und um Zerstreuung, nämlich im House of Tales oder in dem Fall eher vom House of Tales. Eigentlich ja Escape Rooms zum physisch Hingehen, aber mittlerweile auch kreativ unterwegs mit grandiosen Online-Adventure-Games. Das heißt also, man kann so ein Escape-Game spielen, ohne das Haus zu verlassen. In Corona-Zeiten sehr sinnvoll, gerade weil man sich eben mit seinen bis zu 5 Mitspielern auch digital zusammenschalten kann, um die kniffligen Fälle zu lösen und die Rätsel zu knacken. Wer jetzt dabei sein will bei Die siebte Frage, einfach anrufen 0331 70 99 111. Und mit ein bisschen Glück geht's dann ins Online-Adventure.
Radio 1. Die siebte Frage.
Zum Thema Macht spielen wir auf der einen Seite mit Petra. Hallo Petra.
Ja, hallo.
Und mit dem Paul. Hallo Paul.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Paul, mir wurde gerade vom Sven gesagt, du bist erst 11 Jahre alt?
Ja.
Und sage mal, hörst du freiwillig Radio 1 oder ist das, weil deine Eltern das Radio kontrollieren?
Nö.
Freiwillig. Nö, nee, das ist halt freiwillig sehr, sehr ist gut.
Das ist sehr schön. Ja. Also sehr ich meine, theoretisch haben ja deine Eltern Macht und damit passt das ja auch genau wieder in die Sendung. Aber Paul, ganz kurz an der Stelle, wenn du die Macht über deine Eltern hättest, was würdest du ganz spontan ändern bei dir im Alltag?
Oh, habe ich mir nicht drüber nachgedacht.
kannst du dann machen, wenn wir das Spiel hier beendet haben. Petra, du bist etwas älter als 11?
Ein bisschen.
Okay, und hörst aber auch freiwillig Radio 1?
Ich höre ganz freiwillig Radio 1.
Und sehr gut. Sehr schön. Okay, da freuen wir uns, dass ihr euch freien Stücken dafür entschieden habt. Sven erklärt jetzt mal, wie unser Spiel geht.
Genau, die Petra wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage, muss sie mit Ja oder Nein beantworten. Tut derjenige das richtig, ist er weiter dran und wenn nicht, ist dann erstmal der andere dran. Oft geht es eine ganze Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage und wenn der dran ist, sie richtig beantwortet, gewinnt er und wenn nicht, geht halt der andere ins Online-Escape-Game von House of Tales. Also Petra, wer soll anfangen, der Paul oder du selber?
Ich sag mal, der Paul darf anfangen.
Alles klar, Paul, dann geht's jetzt los für dich.
Oh, danke.
Bitte.
Paul, in Österreich gibt es eine Fernsehserie namens Wischen ist Macht, ja oder nein?
Ich würde sagen, nein.
Du würdest sagen, nein? Hast du falsch geraten? Ja, wäre richtig gewesen, aber bei der siebten Frage ist ja bis zur letzten Frage überhaupt noch nichts entschieden. Auf jeden Fall ist Petra jetzt dran.
Nein.
Petra, Keine Macht für Niemand war das erste Album der Band Tonsteine Scherben, ja oder nein?
Ja.
Nein, es war das zweite Album. Bitte gehe nochmal in dich und höre das Gesamtövre nach. Paul ist dran. Paul, das Lied Kinder an die Macht von Herbert Grönemeyer beginnt mit den Worten Die Armeen aus Gummibärchen, ja oder nein?
Ja.
Das ist völlig richtig. Heute wäre es wahrscheinlich irgendwas Fancieres, die Armee aus Sauerschocks, aus Kinderpingui oder so. Aber damals war das so, du bist weiter dran.
4.
Paul, die Fernsehsendung Geld oder Liebe hieß ursprünglich Geld macht Liebe. Ja oder nein?
Nein.
Das ist völlig richtig. Ich bin erstaunt, dass du das weißt, aber vielleicht hast du auch nur geraten. Geld macht Liebe war eine deutsche Fernsehserie aus den Jahren 2008 und 2009. Auch das war vor deiner Zeit, aber du bist auf jeden Fall weiter dran.
5.
Paul, Ohnmacht wird medizinisch Synkope genannt. Ja oder nein?
Da habe ich keine Ahnung. Ich sag einfach nein.
Ja, ja, wäre richtig gewesen. Aber wenn man keine Ahnung hat, einfach raten ist immer gut bei diesem Spiel. Petra ist auf jeden Fall jetzt dran.
6.
Peter, das Erwachen der Macht ist die dritte Episode aus der Star Wars Saga. Ja oder nein?
Ja.
Nein, es ist die siebte Episode.
Paul hätte gewusst.
Das weiß ich, da bin ich nicht sicher. Vielleicht das ja alte Leute Fernsehen für ihn. Paul, hättest du es gewusst?
Ja.
Hättest du gewusst, okay, alles klar.
Ich bin Star Wars Fan.
Sehr gut. Also, das wird dir allerdings wahrscheinlich bei der siebten Frage nichts nützen. Du kriegst jetzt.
Die siebte Frage.
So, Paul, wenn du jetzt richtig rätst oder weißt, dann hast du gewonnen. Wenn nicht, hat Petra gewonnen. Also einer von euch wird sich auf jeden Fall freuen oder eine. Paul, die Macht der Dummheit ist ein philosophisches Sachbuch. Ja oder nein?
Ich würde sagen, ja.
Du würdest sagen, ja. Ich würde sagen,
wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ. Du hast wirklich richtig gut gemacht.
Ja, Paul, sehr gut. Liebe Petra, nicht traurig sein. Einfach nächste Woche wieder versuchen. Nein. Und trotzdem schön dranbleiben. Und Paul, ja, du musst jetzt dranbleiben, weil ich brauche deinen kompletten Namen, vielleicht eine Telefonnummer, auf jeden Fall aber eine E-Mail-Adresse, denn du gewinnst ein Online-Adventure-Game vom House of Tales. Das macht Riesenspaß, kannst du mit 1 bis 6 Personen spielen. Es gibt verschiedene Themen, da kannst du dir was Passendes aussuchen, was A, zu deiner Altersgruppe passt und B, auch zu deinem Interesse. Und dann kannst du sehr, sehr viel Spaß haben, indem du quasi zu Hause sitzt, aber dich trotzdem durch ein Rätsel beim House of Tales durcharbeitest. Also, bleib schön dran, angucken kannst du dir das auf houseoftales.de und euch beiden noch einen schönen Sonntag.
Glückwunsch, Paul.
Tschüss.
Danke. Ciao, ihr beiden.
Radio 1, nur für Erwachsene. Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Nichts wissen.
Nichts wissen macht angeblich nichts. Ich sage, was ein Scheiß. Zunächst müsste man erst mal wissen, dass man so gar nichts weiß. So viel weiß ich übers Nichtwissen. Weiß man da wirklich ganz, ganz wenig drüber? Sehr große Ignoranz.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter
Sie nachhören bei uns.
Devantier@blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1. Ja, und wir machen jetzt noch ein bisschen Musik von den Temptations mit Papa Was a Rolling Stone.